Hallo alle zusammen. Ich freue mich wieder, dass ihr zu einer neuen Folge zu Deliciously Poetry eingeschaltet habt. Und ja, ich freue mich selber natürlich auch, dass ich wieder neue Episoden produzieren kann, obwohl die Uni ja schon wieder angefangen hat. Aber wie man das so nimmt, ich versuche alles so gut wie möglich ja, zu schaffen. Und ich dachte mir, dass ich auch direkt anfange. Der Titel Die verschwundene Kolonie kann auf viele Sachen schließen. Und ja, ich dachte mir, dass ich für diese heutige 8. Episode schon eine bekannte Reihe einläuten kann, die ich in einer vorherigen Episode bereits angefangen habe, nämlich die Halloween-Episode, wo ich ja ganz kurz erklärt habe, was so dieser Folklore-Mythos oder Tradition hinter dem heutigen Halloween-Fest ist. Und dieses Mal möchte ich eine neue Folklore-Episode einläuten. Und ja, es geht hier um die verschwundene Kolonie. Aber dazu vorab eine kleine Erinnerung. Was ist denn überhaupt Folklore? Also Folklore ist, wie wir hoffentlich bereits kennen, nichts anderes als Volkskunde. Also sogenannte volkstümliche Überlieferungen, zum Beispiel in Liedern, Trachten oder halt eben auch Brauchtümern. Und in Deutschland sind die Märchen der Gebrüder Grimm sehr bekannte Beispiele für Folklore. Und ja, ich meine, das ist so ein Meilenstein auch natürlich gewesen für die deutsche Literatur selbst. Die beiden Gebrüder Grimm waren auch natürlich, also neben ihrer Tätigkeit als ja, Märchenaufschreiber, wie man es nennen kann, auch sehr bekannte Sprachwissenschaftler, die die deutsche Sprache und dadurch auch in gewisser Weise die deutsche Kultur sehr geprägt haben. Und anders sieht es natürlich auch aus in den USA. Man sagt ja immer so schön, dass die USA selber keine eigene Kultur hätten, dass sie ja sonst eigentlich nichts vorzuweisen haben oder ja gewisse Sachen, die wir halt eben bei uns kennen, eben wie zum Beispiel die Gebrüder Grimm oder unsere Märchen, dass es bei denen Mangelware ist. Und so ganz stimmt das schon in gewisser Weise, aber auf der anderen Seite würde ich das nicht ganz so, ja, die Meinung vertreten. Einfach weil es auch ein paar Aspekte gibt, die auch in ihrer Geschichte sehr bekannt sind. Und ja, dazu muss man sagen, ihre Geschichte ist natürlich selbstverständlich sehr eng mit England bzw. Großbritannien verbunden, eben weil ja, die heutigen USA vorher ja eine Kolonie der ja, ein Überseegebiet der britischen Krone war. Und in gewisser Weise spiegelt sich das auch in unserer heutigen Geschichte wider. Denn ich möchte euch die Geschichte der verschwundenen Kolonie Roanoke erzählen. Verschwunden trifft es ziemlich gut, weil von ihr und ihren Menschen damals jede Spur fehlt und man sich bis heute nicht ganz sicher ist, was genau mit ihr passiert ist. Es handelt sich dabei um eine britische Kolonie in den heutigen USA natürlich, die versucht wurde, im heutigen Bundesstaat North Carolina zu gründen. Vielleicht kennen auch einige von euch die Geschichte von Roanoke auch als ja, American Horror Story Ableger, die bereits in der, ich glaube, 6. Staffel auch kurz, also beziehungsweise in einer ganzen Staffel dargelegt wurde. Es waren 117 Männer, Frauen und Kinder, die im 16. Jahrhundert, nämlich im Jahr 1585, eine Kolonie in North Carolina auf der Insel Roanoke gründen wollten. Die Kolonie Roanoke, also jedenfalls die versuchte Kolonie, war die erste dieser Art der Engländer in Nordamerika. Natürlich verbindet man mit USA und Kolonie und England das Schiff Mayflower und die Puritaner, die in Massachusetts anlegten. Und ja, in gewisser Weise stimmt das auch natürlich. Das war die erste richtige und auch erfolgreiche Kolonie der Engländer in den heutigen USA. Aber man vergisst ganz leicht, dass schon fast 60 Jahre vorher oder kürzer eine andere Gruppe Leute versucht hat, eine Kolonie zu gründen, die allerdings gescheitert ist. Und ja, also Bevor ich dann anfange, etwas über die Geschichte der Kolonie zu erzählen, was ist denn überhaupt erstmal eine Kolonie und was machen die Engländer denn eigentlich dort? Und man muss sagen, dass den Entdeckern und Kaufleuten die Auswanderer in großen Zahlen nach Amerika folgten. Ab dem 17. Jahrhundert wanderten dann immer mehr Menschen aus verschiedenen Regionen Europas in die englischen und französischen Kolonien, weil sie denn müsse gelingen, in Nordamerika ein. Sie suchten oft Schutz vor politischer Verfolgung und Freiheit für die Ausübung ihrer Religion. Und insbesondere Franzosen und Deutsche verließen ihre Heimat, um nicht von den absolutistischen Fürsten zum Soldatendienst gezwungen zu werden. Und es ist ganz klar, dass die Kolonisten in Nordamerika natürlich Arbeitskräfte brauchten. Ackerland damals war anscheinend in großer Menge vorhanden und ja, so nach dem Motto, es war für jeden etwas da. Auf der anderen Seite waren die Arbeitskräfte jedoch rar und teuer. Deshalb wurden armen Europäern gesagt, also die auswandern wollten und eben kein Geld hatten, wir bezahlen dir die Überfahrt nach Amerika. Dafür allerdings musst du als Vertragsknecht auf meiner Farm arbeiten und ja, wenn dann nach einigen Jahren die Schuld abgearbeitet wurde, konnten diese Leute wieder frei werden und ihr Glück im neuen Land versuchen. Das Vereinigte Königreich selber war dabei die größte Kolonialmacht der Geschichte, wenn man es von heute aus betrachtet, so also rückblickend betrachtet, stimmt das auch einfach. Dazu kann man sich auch selber eine Karte auch der heutigen britischen Überseegebiete aufrufen und sehen, dass viele Erdteile immer noch unter der britischen Krone stehen. Ein sehr bekanntes Beispiel natürlich Australien, Neuseeland und Kanada sind Part des Commonwealths. Die Karte ist heutzutage natürlich allerdings sehr ausgedünnt, weil sehr viele Kolonien, vor allem in den späten 50er und 60er Jahren, ihre Unabhängigkeit bekündeten. Zu Recht natürlich, da muss ich kurz einwenden. Und ja, aus diesem Grund ist diese Karte des britischen Commonwealths ziemlich ausgedünnt, aber ja, es sind immer noch heutige, also heute einige Staaten, die zu Großbritannien natürlich auch dazu zählen. Und ja, damals jedenfalls, also im 17., 18., 19. Jahrhundert, war, wie ich schon eben gesagt habe, das Vereinigte Königreich die größte Kolonialmacht. Und sie hatten, so wie ich es verstanden habe, auf fast allen, oder wenn nicht sogar auf allen Kontinenten, okay, gut, außer Südamerika, so, naja, gut, außer Amerika, also fast überall britische Überseegebiete. Und sie kontrollierten im 19. Jahrhundert fast ein Viertel der Landfläche der Erde. Vor allem auch die Entwicklung von Englisch zur Weltsprache Nummer 1 wurde eben dadurch ausgelöst, dass es Kolonialsprache des Vereinigten Königreichs war. Und das haben wir eigentlich wirklich denen zu verdanken. Ja, und das Vereinigte Königreich selber festigte eben dadurch, eben mit diesen Kolonien, seine Macht. Und natürlich auch mit den uns bekannten 13 Kolonien. Einige Beispiele: Maine, New Hampshire, Pennsylvania, Virginia, New York und so weiter. Also die Ostküste der Vereinigten Staaten bis zum, ja, zum Teil der Südstaaten. North and South Carolina zum Beispiel. Und ja, das war jedenfalls ihr Überseegebiet in Nordamerika. Und die haben sie, wie wir alle kennen, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg verloren. Aber bis es so weit überhaupt erstmal kommt, musst du überhaupt erst einmal eine Kolonie irgendwo gründen und anfangen. Also es braucht ein paar Leute, die sagen so, hey, wir wollen diese Aufgabe in Anspruch nehmen und es durchziehen. Und ja, das geschah dann tatsächlich unter Queen Elizabeth I. Und diese Leute sind Arthur Barlow und Philip Amatas. 1584 brachten diese beiden Herren im Auftrag von Sir Walter Raleigh, einen englischen Seefahrer, so eine Expedition in das Gebiet der Outer Banks im heutigen North Carolina auf und stießen dabei auf Roanoke Island, das Wohngebiet der gleichnamigen Roanoke-Indianer. Queen Elizabeth I. war angetan von dem Bericht dieser beiden Pioniere und gestattete Raleigh dann, in dieser neuen Welt eine Kolonie zu gründen, und zwar in diesem Gebiet, im Roanoke-Gebiet. Ja, daraufhin brachen 600 Personen auf, um dort ein neues Leben zu gründen. 600 Personen sind, wenn ich mir das jetzt so betrachte, schon eine große Menge, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht alle diese Überfahrt überlebt haben. Mal abgesehen von den hygienischen Zuständen und ja, eigentlich allen Sachen, die da auf See passieren können, Stürme, Unwetter und so weiter, war die Fahrt auf jeden Fall kein Zuckerschlecken und hat sich natürlich auch lange hingezogen. Und ja, wie ich eben schon meinte, es haben nicht alle überlebt. Wie man das so kennt, war die erste Besiedlung nicht erfolgreich. Zuallererst einmal kamen die Siedler zu spät an und konnten auf keine gute Ernte hoffen. Keine gute Ernte bedeutet keine Nahrung. Keine Nahrung bedeutet so viel wie: Wie soll ich überleben? Für die damalige Zeit war es halt eben, also gab es natürlich auch erschwerte Bedingungen. Sie waren auf völlig neuem Gebiet und mussten sich natürlich noch mit den Indianern herumplagen. Herumplagen hier natürlich ganz doll in Anführungsstrichen gesetzt, weil das eigentlich das Land der Indianer war. Ja, aus Angst vor Rache und eben weil es auch Tensions oder wie man das so schon sagen kann, Stress mit den Einheimischen, mit der einheimischen indigenen Bevölkerung gab und eben natürlich aus Mangel an Nahrungsmitteln entschied dann der Gouverneur Ralph Lane, etwa 75 Männer dort zurückzulassen und wieder nach England zu segeln. Und er versprach dabei ein Jahr später, nämlich im April 1586, mit weiteren Personen und einem Versorgungsschiff zurückzukehren. Das muss man sich auch vorstellen, das sind wirklich total erschwerte Bedingungen. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Man verlässt Leute einfach in wirklich wildem Gebiet und muss sagen, du musst jetzt hier zurechtkommen. Ich begebe mich jetzt hier auf eine Reise quer durch den Atlantik und wer weiß, ob ich überhaupt diese Fahrt überlebe und versuche dann mit einem Versorgungsschiff zurückzukommen. Und selbst wenn ich es schaffe, zurück nach England zu kommen, muss ich ja irgendwie wieder zurück in die Kolonie kommen. Und wenn mir dann irgendwie kein Sturm oder irgendetwas in die Quere kommt, ja, kann sich die Fahrt bis zu 2 Jahre auch gerne verzögern. Und genau. Seine Rückreise verzögerte sich natürlich, wie ich eben auch schon meinte. Und ja, also so eine Reise ist eben nicht glimpflich und verschiedene Faktoren spielen eben dabei eine Rolle, wann du überhaupt wieder zurückkommen kannst. Ja, der 22. Juli 1587 ist hierbei auch ein wichtiges Datum für diese Geschichte, denn da kehrte auch John Wright zurück, einer der Siedler. Und mit dabei an Bord ist seine schwangere Tochter Eleanor der und sein Schwiegersohn Ananias der gewesen. Übrigens, die ihre gemeinsame Tochter Virginia der gilt als das erste englische Kind, das auf dem Gebiet der heutigen USA geboren wurde. Noch viele Jahre vorher, bevor die ersten Puritaner überhaupt einen Fuß auf Massachusetts setzten. Also ja, der Name Virginia, der ist ein ziemlich bekannter im amerikanischen Volksmund. White, also Virginias Großvater und Eleanors Vater, kehrte dann daraufhin wieder nach England zurück und wollte, ja, hatte er jedenfalls versprochen, schnell in die Kolonie zurückzukommen. Er schaffte es allerdings, 3 Jahre später zurückzufahren, nämlich im Jahr 1580. Er kam also 3 Jahre später zurück und hier ist der große Schock, wo die Geschichte eine andere Wendung einnimmt. Denn er findet die Kolonie komplett verlassen vor. Niemand war da und es gab keine Spuren, aber auch eben eine einzige Frage: Wo sind alle geblieben? Das ist eines der größten Rätsel der amerikanischen Geschichte und bis heute kann man sich nicht sicher sein oder mit vollständiger Sicherheit sagen, was passiert ist. Von den 90 Männern, 17 Frauen und 11 Kindern fehlte jede Spur, als White dann da 1580 nach 3 langen Jahren zurückgekommen ist. Und man muss sich das einfach so vorstellen, vor was steht man da eigentlich? Ich habe dort eine große Gruppe von Leuten hinterlassen und es ist kein einziger mehr da. Ich werde jetzt gleich auf gewisse Theorien zurückkommen, die ja vielleicht belegen können, was mit den Leuten passiert ist, aber ich frage mich trotzdem, warum jeder einzelne von diesen 90 Männern, 17 Frauen und den 11 Kindern, warum jeder einzelne von denen weggegangen ist, warum nicht eine Person noch dort geblieben ist oder wenigstens eine kleine Gruppe von Leuten, aber dass wirklich alle Personen, alle 110 Personen, ja, verschwunden sind, fast schon. Es gab eben auch keine Hinweise auf einen Überfall oder Kämpfe. Allerdings war White auch schon 3 Jahre lang fort gewesen und es hätte genauso gut auch 3 Wochen passieren können, nachdem er weggefahren ist. Und dann vergehen halt eben wiederum 3 Jahre und alle Spuren sind halt eben verwischt. Aber allerdings gab es eine Spur und ich finde, das ist irgendwie fast schon straight out of a horror-Movie. Weil er auf einem Baum das eingeschnitzte Wort, ich buchstabiere es einmal, Croatoan fand. Manchmal bin ich mir an dieser Stelle gar nicht sicher, wie ich das aussprechen soll. Das ist Quaten, Quaten vielleicht. Aber naja, ich keine Gewähr darauf. Ja, also dieses mysteriöse Wort fand er auf einem Baum geritzt und das könnte ein Hinweis auf die gleichnamige Insel sein, die heute Hatteras heißt. Nämlich benannt nach dem Stamm der Hatteras, also der Hatterer-Indianer. Und ja, auch fand er auf einem weiteren Baum die Buchstaben Crow eingeschnitzt und ja, dem wollte er natürlich nachgehen, aber dann zog eben ein Hurricane auf und die Männer weigerten sich weiter zu suchen und so sah sich White der Tatsache, so sah White der Tatsache ins Auge und musste fliehen und eben wieder zurück nach England kehren. Aber die eine Frage bleibt eben natürlich noch. Was ist mit den Siedlern passiert und wie kann eine so große Gruppe einfach vom Erdboden quasi verschluckt werden? Und hierbei gibt es natürlich auch viele Vermutungen über ihren Verbleib. Also, im Laufe der Zeit gab es immer wieder Mutmaßungen darüber, was mit den Siedlern eben von Eis geschehen sein könnte. Man nahm an, dass die Siedler vielleicht von Ureinwohnern angegriffen wurden. Das finde ich ehrlich gesagt am wahrscheinlichsten. Oder es wurde auch vermutet, dass die Siedler mit einem Schiff weiterreisten oder bei einer versuchten Heimkehr auf dem Atlantik ums Leben kamen, weil das finde ich allerdings auch wahrscheinlich, weil die Siedler selber wissen gar nicht, was sie machen sollen. Sie haben natürlich keine Briefe mit White verschickt, der irgendwie schon längst in England war und wussten nicht, dass er nicht zurückkommen konnte, also nicht schnell, weil der englisch-spanische Krieg ihn daran hinderte, einfach zurückzufahren. Also die Mobilität war für ihn eingeschränkt. Und ja. Möglicherweise haben sich die Siedler auch in mehrere Gruppen aufgeteilt und in den weiteren Wäldern versucht, ein neues Leben aufzubauen. Das finde ich auch wahrscheinlich, weil man muss bedenken, dass White eben nicht intensiv weitersuchen konnte, weil die halt eben zurückfahren mussten wegen dem aufkommenden Hurricane. Und ja, dadurch kann man vielleicht auch sagen, dass die Siedler dann unterschiedliche Schicksale erlebt haben. Als weiterer möglicher Zufluchtsort gilt nach wie vor die Insel Croatian, auf die das Zeichen Crow in der verlassenen Siedlung eben hinwies. Vielleicht hat eine der Siedler ja versucht, irgendwie White einen Hinweis darauf zu geben. Und ich finde das ehrlich gesagt die mit Abstand die wahrscheinlichste Theorie und die auch vielleicht logisch, ganz logisch klingt. Ja. Schon bei der ersten Expedition in die neue Welt hatte man eine Gruppe Soldaten auf diese zu den Outer Banks gehörende schmale Insel geschickt, um Versorgungsschiffe zu erwarten. Also man muss sich das so vorstellen, die Siedler wissen nicht, was mit White passiert ist oder ob er jemals zurückkommen wird und wissen, dass in diesen Outer Banks schon Leute sind. Dann geht man vielleicht dahin. Es wäre also logisch gewesen, wenn sich die Warnock-Siedler dorthin zurückgezogen hätten. Eben aus welchem Grund auch immer, aber Ja. Zudem gibt es auch Berichte, dass sich deutlich später wohl ein paar Bewohner von Coatan, also dieser Stammessiedlung der Einheimischen, also der indigenen Bevölkerung, an gewisse weiße Vorfahren erinnerten. Und manche der dort lebenden Indianer vom Stamm der Coatan hätten auch eine ungewöhnlich helle Hautfarbe gehabt. Es könnte ein Zeichen für eine mögliche Vermischung mit den Weißen gewesen sein. Und ehrlich gesagt finde ich das auch sehr wahrscheinlich, weil ja, mit der Zeit, denke ich einfach mal, lebt man miteinander und es wäre auch nicht das erste Mal, dass sich die indigene Bevölkerung eben mit diesen weißen Siedlern vermischt. Und ja, immerhin hatten die Indianer tatsächlich schon, also die sind keine Unbekannten, zu den Teilnehmern der ersten Expedition Kontakt. Und das bedeutet, sie wussten, wer diese Siedler sind und auf der anderen Seite wussten die Siedler, wer diese Indianer sind. Und ein Stammesmitglied hatte sogar Englisch gelernt und das Schiff im Jahr 1585 zurück nach England begleitet. Also man sieht schon, es sind hier gewisse Verknüpfungen oder auch Beziehungen vorhanden. Und ja, also eine richtige stichhaltige Beweise für diese Theorie der Vermischung gibt es allerdings nicht. Man hat eventuell die Möglichkeit, auf DNA-Spuren zurückzugreifen, aber dazu muss man natürlich auch überhaupt erst einmal wissen, wo die ja, Leichen eventuell der Wanok-Siedler sind. Aber die hat man tatsächlich auch eben nicht gefunden. Ja, bis heute zählt die Geschichte der verlorenen Kolonie zur amerikanischen Folklore. Und das Bild von Eleanor, der, wie sie mit ihrer Tochter Virginia, der durch die Wälder North Carolinas streift, ist ein sehr prägendes Bild. Und es gab tatsächlich auch im Jahr 1937 eine Gedenkmünze für Virginia Dare, die man sich übrigens auch im Internet angucken kann. Also man sieht, diese Legendenbildung hat auch ihren Weg in die Verbildlichung oder auch in die Köpfe der Menschen gefunden. Und ganz komisch an der ganzen Sache ist halt eben, dass man nur Theorien andeuten kann, aber halt eben nichts stichhaltig beweisen kann. Bis heute beschäftigt man sich gerne noch mit diesem Thema, weil das für uns, denke ich, auch irgendwie komisch erscheint, dass Menschen wie Geister verschwinden können und wir nicht wissen, was mit ihnen passiert ist. Ja, vor allem eben auch, weil wir heute alles Nötige besitzen, um irgendwelche Leute aufzugreifen, zum Beispiel Handys oder GPS. Und ja, aus der Sicht der damaligen Zeit muss man allerdings eben auch sagen, dass das Land unberührt war, es war wild, es war unnachgiebig. Also es könnte genauso gut das eine oder eben das andere passiert sein, aber ja, was man eben daraus lernt, ist, dass das Leben in den Kolonien kein Zuckerschlecken war und diese erhoffte, ja, Hoffnung vielleicht von der neuen Welt eben doch manchmal getrübt werden kann. Ich empfehle auch, einige Bilder über das Thema anzugucken. Es gibt da sehr viele schöne ja, Zeichnungen davon, auch zum Beispiel von der Taufe von Virginia Dare, dem ersten englischen Kind, das in Nordamerika geboren wurde. Und eben auch dieses Bild von Eleanor Dare, wie sie mit ihrer Tochter Virginia Dare durch die Wälder North Carolinas streift, was sehr wahrscheinlich auch genauso passiert ist. Ja, und zu guter Letzt natürlich American Horror Story, um einen kurzen Schwung zum Anfang aufzugreifen. Die, meine ich doch, sechste Staffel widmet sich diesem Thema, aber so wie ich das verstanden habe, versuchen sie das eher so als True Crime darzustellen oder haben das so interpretiert, aber kann man natürlich auch machen, aber ja, ob es historisch akkurat ist, weiß ich natürlich nicht, aber. Ja, wie je nachdem. Ich bedanke mich natürlich auch zum Schluss wieder für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe dann, dass ihr bei der nächsten Episode auch wieder einschalten werdet. Also, vielen Dank.